Ja, Satya Stira aus Berlin spricht über die Reflexion über die fünf Skandhas.
Tja. Ja, gut, den Titel hat Horst jetzt genannt. Reflexion, Meditation über die fünf Skandhas kann man bestimmt verbinden. Den Alltag braucht man da aber auch nicht vergessen. Die fünf Skandhas ist eine Lehre vom Buddha, die wirklich eine sehr grundlegende Lehre ist, die unser ja, gesamtes Leben letztlich anspricht. Ich werde gleich genauer beschreiben, was die Skandhas sind. Mal hier, ich bin heute das erste Mal hier. Ich habe ja, mit Staunen gesehen und mit Freude auch, ja, wie viel Leere hier schon an der Wand na, verewigt ist, wohl nicht, aber zumindest, ja, dass die Leere hier illustriert ist. Und mit einigen Begrifflichkeiten, ein paar neue kommen heute dazu. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit Pali oder Sanskrit seid. Ich bin da sicher auch kein Gelehrter, aber so ein paar Begriffe finde ich gut, wenn man sie lernt. Und ja, wenn ihr die nicht kennt, dann fragt einfach nach auch zwischendurch. Aber ich werde so versuchen, so gut es geht, zu erläutern immer. Und alles in allem geht es ja um den Dharma. Der Dharma, das ist vermutlich ein Begriff, den jeder oft gehört hat. Das ist einmal die Wirklichkeit selber oder die Wahrheit, was immer das ist. Und dann eben auf der zweiten Ebene ist es die Lehre, die versucht, diese Wirklichkeit, diese Wahrheit zu beschreiben, mit Hilfe von Konzepten und Methoden dieser Wahrheit etwas ja, auf die Schliche zu kommen, sozusagen. Und es gibt ja viele Formulierungen. Hier sind, wie gesagt, einige und manche sind ein bisschen exotisch. Viele Lehren, gerade aus dem Pali-Kanon vom historischen Buddha eben überlieferte, sind sehr grundsätzlich. Zum Beispiel die Lehre über die drei Merkmale der Existenz. Allen voran Vergänglichkeit oder Veränderlichkeit ist ein Merkmal, das wir wahrscheinlich alle mehr oder weniger klar schon erlebt haben. Die Dinge sind im Wandel. Ein ganz großes Wort ist ja ein Merkmal letztlich, dass die Dinge unbefriedigend sind, Leiden verursachen können. Und ein drittes Merkmal ist eben, dass die Dinge ja kein festes Selbst haben. Und da wird es so ein bisschen mysteriös vielleicht, was das bedeutet, dass die Dinge oder vielleicht wir sogar als Persönlichkeiten, die wir uns erleben, dass wir kein festes Selbst haben. Und das ist keine gängige Formulierung mehr, die wir so im Alltagsdeutsch verwenden. Und darüber will ich aber heute ein bisschen mehr sprechen. Und ja, letztlich geht es um dieses Merkmal der Existenz, was der Buddha Anatta genannt hat. Nicht selbst. Im Gegensatz zu der damals vorherrschenden Lehre, dass es sowas gibt wie ein Atman, das in jedem Menschen wohnt quasi und sich durch Meditation mit dem Brahman vereinen lässt. Das ist eben eine sehr verbreitete Lehre im Hinduismus gewesen, die immer noch sehr verbreitet ist. Und der Buddha hat damals quasi dagegen gehalten und gesagt, es gibt nichts, wo ich sagen kann, das ist das, was mich ausmacht, das bin ich. Und das klingt, wie gesagt, vielleicht erstmal ein bisschen befremdlich. Aber deswegen will ich etwas ausholen und mal eine Frage stellen. Stellt euch vor, Sibirien, hat jeder wahrscheinlich gleich Bilder vor Augen, viele Bäume, Wälder. Und ein Baum steht da, kein Mensch weit und breit. Dieser Baum fällt um. Macht das ein Geräusch? Ich weiß nicht, was eure intuitive Antwort ist. Kein Mensch da, der Baum fällt um. Macht es ein Geräusch? Die Frage ist vielleicht, was ist ein Geräusch? Eine Idee, irgendjemand?
Ich würde sagen, wenn ein Wolf da ist, macht es ein Geräusch.
Gut, man kann da spekulieren.
Der Baum selber macht kein Geräusch beim Umfallen, aber er verursacht ein Geräusch, wenn er landet.
Woher weißt du das? Ist kein Mensch da.
Ist keiner da, der es hört.
Richtig.
Aber es kann ja trotzdem Geräusch machen. Es kann
Das ist die
trotzdem
große Frage. Und deswegen,
wenn es landet,
um ein bisschen
es
in die
hört
Richtung.
irgendjemand.
Ja, gut, aber die Frage ist eben, was ist ein Geräusch letztlich? Und ich will es jetzt nicht zu spannend machen. Worauf ich hinaus will, ist eben, ein Geräusch ist eine Erfahrung. nichts, was irgendwo passiert, unabhängig von jemandem, der das hört, dass da etwas passiert. Dazu gehörte dann ein Hörbewusstsein, ein Objekt, was da letztlich etwas verursacht hat, und ein Hörorgan, die Ohren. Und letztlich ist das die Einleitung für diese Formulierung des Buddha, dass der versucht hat, die menschliche Erfahrung uns deutlich zu machen. Was heißt es, Erfahrungen zu machen? Letztlich nehmen wir das ja alle selbstverständlich hin. Wir machen Erfahrungen von morgens bis abends und auch in der Nacht. Dann oft unbewusst, aber wir erfahren dauernd etwas. Und der Buddha hat versucht, diese Gesamtheit der Erfahrung auch in einer Liste zusammenzufassen. Das ist die Liste von den 5 Skandhas. Ich nehme die Sanskrit-Wörter, man kann die auch alle in Pali nennen, aber das will ich jetzt nicht zu kompliziert machen. Die 5 Skandhas, das ist quasi vom Buddha die umfassende Beschreibung der menschlichen Erfahrung. Und warum ist das wichtig, diese Liste? Es gibt so viele Listen, hier ist was mit 8, 12, 24 und jetzt sind es die 5 Skandhas. Weitere Liste, die 4 edlen Wahrheiten, da habt ihr sicherlich alle von gehört schon. Und die erste und zweite edle Wahrheit sagen, das Leben ist mit Leiden verbunden. Und die zweite Wahrheit, Leiden entsteht durch Anhaften. Woran haften wir an? Und das, sagt der Buddha, das sind die 5 Skandhas. Wir haften an den 5 Skandhas an, und weil wir an diesen 5 Skandhas anhaften, verursachen wir für uns und auch für andere Leiden. Gut, das ist noch nicht vielleicht komplett klar, aber ich will erstmal zunächst ja die Gründe nennen, warum wir über die 5 Skandhas heute sprechen. Der Buddha sagt weiter, dass dieses Anhaften an die 5 Skandhas vollständig überwunden werden muss, um wirklich Befreiung zu erlangen. Und darum geht es im Dharma, im spirituellen Leben, uns zu befreien von allen Einengungen, von einem Gefühl von Enge, von Unklarheit, von Abwehr, hin zu einem Zustand, den der Buddha erlebt und erfahren hat, der eben das Gegenteil davon ist, der offen ist, der mitfließt mit der Realität, so wie sie ist. Und wie wir sie vielleicht auch erfahren, aber noch missdeuten. Und darum geht es heute. Also die Einsicht in die wahre Natur der Skandhas ist die Art von Weisheit, die nötig ist, um alles Leiden zu überwinden. So sagt der Buddha. Und diese 5 Skandhas beschreiben letztlich alles, was wir erfahren können. Es gibt nichts, was wir erfahren, was nicht zu diesen 5 Skandhas gerechnet werden kann. Wenn es irgendwas außerhalb dieser Erfahrung, die wir machen, geben könnte, ja, wissen wir per Definition nichts davon. Was wir nicht erfahren, können wir nicht wissen. Zunächst einfach zum Begriff selber. Skandha ist übersetzt oftmals mit Haufen. Und das klingt noch ein bisschen befremdlich. Es sind im Grunde Bereiche von Anhaften letztlich, aber man kann sagen, es sind Komponenten des Daseinsprozesses. Wir erleben ja dauernd etwas und das kann man laut dem Buddha unterteilen. Und in Kombination sind diese 5 Skandhas eben das, womit wir uns identifizieren und wir sagen, das bin ich. Und das wird gleich deutlicher, wenn ich im Einzelnen die 5 Skandhas aufzähle. Trotzdem nochmal vorweggeschickt, es ist eine Methode, sich selber besser zu erkennen. Sich quasi einen Reim davon zu machen, was passiert eigentlich. Also ich selber kenne das Gefühl nur zu gut, wenn ich einigermaßen achtsam bin, wach bin, ruhig bin. Ja, ich merke, ich erfahre etwas, ich sehe, ich höre, ich rieche, ich denke. Und trotzdem ist das doch irgendwie erstaunlich, dass das funktioniert. Wie geht das? Was ist Erfahrung? Also ich finde dieses Staunen auch sehr wertvoll, weil das mich dazu bringt, genauer zu gucken, was passiert eigentlich wirklich, dass ich nicht einfach alles für gegeben annehme und mein Leben quasi abspule. Und deswegen geht es im Dharma eben ja auch um diese Selbsterkenntnis, wirklich zu sehen, was passiert. Sehen, wie die Dinge sind, ist eine oftmals genannte Formulierung hier. Wo war es? Da, Punkt 8, oder? Nee, das ist falsch. Ich bin hier gerade mit den ganzen Listen
gegangen. Ja, der Buddha,
ja, die Nummer 20, da ist es, ja. Gut. Letztlich gibt es viele mögliche Listen, die immer wieder in diese Richtung gehen, zu erkennen, wie die Dinge sind. Eine sehr verbreitete Beschreibung ist das. Gut. Konkret. Fünf Skandas sind laut dem Buddha zu nennen. Ich lege das jetzt einfach mal hier auf den Boden. Ich weiß nicht, ob ihr das von da lesen könnt. Ich hatte erst gedacht, daran zu hängen, aber das erste ist Rupa-Form. Ich habe es in Anführungszeichen immer in Deutsch geschrieben. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Rupa kennt ihr vielleicht als Bezeichnung für eine Buddha-Statue. Das ist eine Buddha-Rupa, sagen manche. Rupa ist letztlich etwas, ja, Materielles wird manchmal gesagt, aber das sind im Grunde Eigenschaften, die wir erleben können, erfahren können. Fest, flüssig, gasförmig, kalt, heiß, weich, vibrierend, alle möglichen Dinge. Traditionell sind das die vier Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft. Und der Buddha hat damals natürlich auch versucht, das Ganze zu benennen, was wir erfahren. Und die waren damals ja nicht so jetzt wissenschaftlich eingestellt wie wir, aber haben eben diese Liste von den Elementen gewählt und hatten damals aber noch ein ganz anderes Verständnis dazu. Für die war das ganze, ja, Umfeld letztlich sehr belebt. Erde, Wasser, Feuer, Luft waren für die damaligen Menschen die Mahabhutas, die großen Geister. Und die haben etwas erlebt. Wir sind ja dauernd in Kontakt mit etwas. Hier spüre ich etwas. Ich habe vorhin bei der Meditation auch gesagt, dass wir unsere Schwerkraft erleben oder wir erleben Hitze. Und dauernd sind wir Sinnesreizen ausgesetzt. Und oftmals machen wir uns da nichts aus. Es ist uns oft nicht bewusst, aber permanent erleben wir Sinnesreize und Sinneskontakte. Und das ist alles völlig in Ordnung. Wie gesagt, es geht einfach darum zu analysieren, was macht menschliche Erfahrung aus. Wir erleben Formen, also Eigenschaften, auch im Innen übrigens. Eigenschaften gibt es ja nicht nur im Außen, auch im Innern erleben wir Flüssiges oder Warmes, Hartes, was auch immer. Manchmal fühlt es sich krank an, manchmal besser. In jedem Fall empfinden wir etwas. Vedana. Vedanas sind etwas, was wir nicht vermeiden können, weil wir in Kontakt sind mit Eigenschaften im Außen und im Innen. Wir erleben Angenehmes oder Unangenehmes oder auch Neutrales. Vedana wird oftmals übersetzt mit Gefühlstönung. Und vielleicht ist das auch wieder ein etwas befremdlicher Begriff, aber soll beschreiben eben, wir haben verschiedene Empfindungen und die haben ganz viele Abstufungen von sehr angenehm und sehr schön und sehr, ja, jeder hat wahrscheinlich Ideen, was sich sehr angenehm anfühlt. Und wir haben aber auch Erfahrungen von sehr unangenehmen. Aber das haben wir alles, weil wir Körpersinne haben. Wir haben Sinnesorgane. Wir hören etwas. Wenn es zu laut ist, kann es sehr unangenehm werden. Wenn es schöne Musik ist, kann es sehr angenehm sein. Und mit allen anderen Sinnen gibt es letztlich Entsprechungen. Gut, wie gesagt, Vedanas können wir nicht verhindern. Die haben wir. Und das ist eine menschliche Eigenschaft. Was dann hinzukommt, wo es dann etwas, was dann dazu kommt, ist Samya, Wahrnehmung. Man kann auch sagen, deuten oder interpretieren, vielleicht einfach denken, nämlich wir machen Kontakt, haben entsprechend Empfindungen und denken uns unseren Teil. Ach, das ist Musik oder oh, das ist der Presslufthammer oder das ist gerade die Decke, das ist die Buddha-Statue, was ich gerade sehe, das ist eine Kerze. Ich benenne die Dinge, die ich angenehm oder unangenehm empfinde oder auch die ich neutral empfinde. Wohin ich auch meine Aufmerksamkeit richte, ich nehme etwas wahr, Wahrnehmung findet auch immer statt und ich mache daraus, ja, ich gebe den Wahrnehmungsinhalten Sinn. Anders würde es ja nicht funktionieren. Anders würden wir vom Baum laufen oder vor das Auto, was auch immer. Ich lerne im Laufe des, ja, Menschwerdens letztlich, jeder Mensch lernt das, Dinge auseinanderzuhalten, ein unterscheidendes Gewahrsein zu entwickeln, zu wissen, was heiß ist, was kalt ist, was ein Auto ist, was gefährlich ist und so weiter. Wie gesagt, es geht jetzt erstmal um wirkliche Basics zu sehen, wie kann ich meine menschliche Erfahrung analysieren und ja, erstmal unterscheiden, was passiert eigentlich. Das vierte Skanda ist Samskara, Willensregung. Da wird es allmählich spannend.
Da ist die Änderung möglich.
Ja, da ist viel möglich, da hast du recht. Da ist Änderung möglich in alle Richtungen. Willensregungen finden eben auch statt, weil wir erleben etwas, angenehm oder unangenehm, wir deuten es und dann passiert etwas. Wir wollen das entweder haben oder wir wollen es nicht haben. Wir finden es gut, wir wollen mehr davon oder wir finden es nicht gut, wollen es abstellen. Letztlich gibt es auch da viele verschiedene Übersetzungen, was Samskara bedeutet. Es sind Tatabsichten, es ist Karma, das Wort habt ihr alle schon gehört. Es ist die Motivation, die uns dazu bringt, dies oder jenes zu tun oder es zu unterlassen. Und von daher, das ist ein ganz wesentlicher Bereich, der Teil unserer Erfahrung ist. Wir wollen etwas. Oder ist jemand hier, der nie was will? Na, doofe Frage wahrscheinlich. Es ist einfach, ja, und da ist... Es klingt eigentlich simpel, ne? Aber der Buddha, ich finde das immer so genial, wie der wirklich ganz selbstverständliche Dinge untersucht hat und in eine Lehrformel gebracht hat und die wirklich dazu genutzt werden kann, tiefer und tiefer nachzuvollziehen, was er denn wohl erlebt haben mag durch seine Erleuchtungserfahrung. Das konnte er ja nicht eins zu eins einfach sagen, du musst dies und jenes machen und dann erlebst du das Gleiche wie ich, sondern es bedarf bestimmter Bedingungen, um das Gleiche zu erleben, was der Buddha erlebt hat. Und eine Bedingung ist eindeutig auch ein klares Verstehen von dem, was der Buddha uns beschreibt. Weil wir können uns noch so gut konzentrieren auf was auch immer. Aber wenn wir gar nicht wissen, was wir da tun, können wir sehr gesammelt sein vielleicht. Aber dem Buddha war es sehr wichtig, nicht nur einen gesammelten und stabilen Geist entwickeln zu können, sondern auch zu verstehen, was der Geist verstehen kann, das Potenzial wirklich auszuschöpfen. Dazu brauchen wir das fünfte Skanda auch. Das ist Vijnana, Bewusstsein. So, da haben wir alle fünf zusammen. Bewusstsein spaltet, kann man unterscheiden noch wieder in diese fünf körperlichen Sinnesbewusstsein, wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen und eben das Denkbewusstsein. Im Buddhismus ist das Denken auch nicht einfach ein Sinn, es wird als eine Sinnestätigkeit beschrieben. Das ist der Denksinn. Und letztlich ist Vijnana dafür da, ja, dass aus diesem Ganzen wirklich was Erfahrbares, ich will nicht sagen, zusammengerührt wird, aber dass das Ganze zusammenwirkt. Letztlich kann man nicht diese fünf Skandas wirklich trennen voneinander. Man kann sie unterscheiden als Konzept und das kann, wie gesagt, sehr viel Sinn machen, da kommen wir gleich noch weiterhin. Aber letztlich wirken die alle permanent zusammen. Es ist nicht so, dass man Bewusstsein von Empfindung trennen kann oder dass man Wahrnehmung von Rupa trennen kann. Die wirken immer zusammen. Aber wenn wir analysieren wollen, was wir denn erfahren, dann kann uns so eine Unterscheidung helfen. Letztlich aber ist es eine Gefahr, wie bei allen Listen, wie bei allen Konzepten, dass man das zu statisch versteht. Aber gerade bei den fünf Skandas geht es sehr darum zu wissen, es geht um Dynamik, es geht um Prozesshaftigkeit. Es ist letztlich ein Gesamtprozess, den wir ausmachen, physische und psychische Energieströme, könnte man vielleicht sagen, die nie halten, die immer im Fließen sind, die wir aber eben mit der Sprache und mit Konzepten quasi einfrieren können, um sie verstehen zu lernen. Man kann also provisorisch sagen, ich bin die fünf Skandas. Aber wie Sangharakshita das auch mal gesagt hat, unser Lehrer und Gründer von Triratna, dass wir letztlich, ein Bündel von physischen und psychischen Prozessen sind mit einem lose dran gehefteten Namen. Klingt so ein bisschen down to earth, so als wenn, mehr nicht. Aber letztlich, ich will jetzt diese ganze Mitgefühlseite nicht noch mit ins Spiel bringen, letztlich geht es aber auch um wirklich eine radikale Analyse, was uns denn auszumachen scheint. Wir haben alle eine Idee von uns und das ist auch in Ordnung, aber wir liegen da manchmal etwas im Clinch mit der Welt oder mit anderen oder mit der Realität letztlich. Wir haben viele Ideen, wie wir sind und wie die Welt ist oder wie sie sein sollte. Aber weil wir das oftmals etwas fehlerhaft tun, leiden wir. Das ist ja der springende Punkt dabei. Dass wir nicht wirklich verstehen, wie verhält es sich. Letztlich sind diese fünf Skandhas erstmal ein Feld zum Üben, zum Kontemplieren. Da gibt es eine Menge von verschiedenen Übungen, die wir heute natürlich nicht alle machen können. Sei es sich nur auf die Empfindungen zu konzentrieren, vielleicht eine ganze Sitzung nur hören, einfach hören erleben oder nur fühlen, nur sehen, auch tagsüber kann man das machen, dass Wahrnehmung dauernd stattfindet. Und letztlich die Willensregungen, die Impulse, da habt ihr sicherlich in verschiedenen Zusammenhängen schon oft drüber gesprochen, wir sind dauernd Reizen ausgesetzt, Impulsen oder wir entwickeln Impulse und wollen bestimmte Dinge. Und da fängt ja die spirituelle Arbeit an, das zu reinigen. Eine Kurzform vom spirituellen Leben ist anfangen, Gutes zu tun, aufhören, Böses zu tun, den Geist läutern. Und das ist eine schöne Überschrift, aber eben, man muss konkret werden. Und da kann man sehen, seine eigenen Motivationen kennenlernen, seine Willensregungen mit Achtsamkeit erleben, sich nicht verurteilen, wie wir es auch in der Meditation eben gemacht haben, für Impulse, die wir vielleicht nicht wollen, die aber immer wieder kommen, Abneigung oder sonstiges. Letztlich sind Willensregungen einfach bestimmte Formen von Energie und manche gehen sogar so weit, dass gesagt wird, nicht der Mensch will, sondern der Wille menscht. Das ist auch ein bisschen Sprachspielerei, aber ich finde das manchmal ganz anschaulich, es sich so rum vorzustellen. Da finden einfach immer Impulse statt und naja, ich als Mensch, aber eben als nicht statischer Mensch, lebt diese Willensimpulse. Und daraus entsteht nun, ja, Gutes oder weniger Gutes, je nachdem, welchen Inhalt die haben. In jedem Fall ist das, was uns letztlich immer wieder ein Thema ist, ob wir wollen oder nicht, Dukkha habe ich schon genannt als ein Merkmal der Existenz, Leiden oder unbefriedigt sein. Das ist etwas, was wir mehr oder weniger dauernd erleben. Und der Buddha hat gesagt, ich habe die vier Illinwahrheiten schon genannt, es ist ein Ausweg aus diesem Leiden möglich. Und kurz nur zur Erinnerung will ich nochmal sagen, was der Buddha genau gesagt hat, was Leiden ist. Es ist Alter, Krankheit und Tod. Also letztlich der ganze Wandel, den wir oftmals nicht wollen, weil er unsere Identität bedroht. Also Alter, Krankheit, Tod. Von Lieben getrennt sein, mit Unlieben vereint sein und nicht bekommen, was ich möchte. Kennt jeder. Und wie wir damit umgehen, das ist etwas, was wir mit den fünf Skandhas untersuchen können. Wir empfinden etwas, womöglich als unangenehm, Richtung leidvoll und wollen es nicht. Wir nehmen etwas wahr auf eine Weise, wie wir es nicht haben wollen und haben entsprechend unsere Abwehrmechanismen, unsere Willensregung. Nein, das darf nicht sein. Mehr oder weniger ausgeprägt. Und man kann sich sehr üben, ja, dass man Gelassenheit entwickelt und der Buddhismus oder die buddhistische Lehre ist voll von Beschreibungen von Geistesqualitäten, die ja, uns helfen, es anzunehmen, was denn ohnehin nicht zu verändern ist. Letztlich ist das eine menschliche Erkenntnis, die die Buddhisten sicherlich nicht für sich gepachtet haben, dass wir lernen müssen zu unterscheiden, was kann ich ändern, was unangenehm ist, und dann sollte ich es auch tun. Aber wie kann ich es annehmen lernen, das hinzunehmen, was eben nicht zu ändern ist? Beim Wetter angefangen, aber eben auch bei diesen Dingen wie Alter, Krankheit und Tod. Es ist eine große Kunst, dieses Leiden wirklich zu durchschauen und ja, irgendwann zu überwinden. Es ist ein hohes Ideal, so weit zu kommen. Der Buddha hat da ja, ein sehr hohes Maß formuliert, will ich mal sagen. Aber gleichzeitig, er hat eben beschrieben, was möglich ist als Mensch. Der Buddha war ein Mensch. Aber wie ich vorhin schon sagte, es geht nicht darum, einfach nur auch dieses Entstehen und Vergehen und den Wandel anzunehmen, sondern auch tiefer und tiefer zu verstehen. Deswegen ist eine Auseinandersetzung mit der buddhistischen Lehre letztlich unerlässlich. Aber eine Auseinandersetzung, ja, die prüft, was entspricht da wirklich meiner eigenen Erfahrung. Wenn jemand Widersprüche hat, ist das Teil meiner Erfahrung, kann er das prüfen für sich oder auch nachher, wenn wir drüber sprechen, ja, ist das wirklich flüssig oder ist da ein Haken dran? Das war dem Buddha immer sehr wichtig, dass wir selber prüfen, was er gesagt hat, weil er kann uns nicht vorgeben, was die Wahrheit ist. Wir müssen es in der eigenen Erfahrung prüfen. Eine Möglichkeit, da ein bisschen dann genauer zu gucken, was wir von den fünf Skandhas halten können, wie wir damit arbeiten können, ist eben, wie fange ich an? Vielleicht eine innere Haltung oder Gewohnheit zu entwickeln, sich das Erleben, das Erfahren anders zu deuten. Nicht immer, das ist eine Übung eher, eine Meditation, weil das wirkt ein bisschen vielleicht komisch, aber nicht immer zu denken, ich empfinde, ich nehme wahr, ich will etwas, sondern mit Achtsamkeit mehr und mehr zu spüren. Da ist Empfindung, da ist Wahrnehmung, da ist Willensregung, dass ich quasi auf einer Übungsebene mich ja, entpersönliche sozusagen, dass ich merke, das sind Vorgänge und nicht statische Dinge, die ich als ein festes Wesen letztlich verursacht habe oder in einem ja, statischen in einer statischen Instanz alle verankere und sage, ja, ich mache diese Erfahrung, ich will das und so ein festes Bild von mir selber weiter und weiter festige. Das ist das, was der Buddha, und das ist das Besondere am Buddhismus, abgeleitet hat aus der Tatsache, dass alles veränderlich ist. Es gibt kein festes Selbst, was ich am Anfang sagte. Und das auf uns selbst zu beziehen, ist, ja, das wird kompliziert, weil wir erleben uns doch. Da bin ich doch, ich habe hier dies, ich habe hier das, ich rede hier, wer soll das denn sonst sein, außer ich? Aber das ist eben ein Teil der Übung, das sehr wohl als erfahrene Person als gültig zu erleben. Da ist Erfahrung, ich höre, ich spreche, da ist Denken, da ist Meditieren, was auch immer ich mache. Und trotzdem ist da niemand Festes dahinter, der das alles macht. Und das wirklich in seiner Tiefe zu durchschauen, das ist dem Buddha gelungen. Und das mag entweder befremdlich, vielleicht sogar beängstigend sich anhören, aber das kann, und das glaube ich eben, und das macht das Vertrauen in den Buddha aus, das kann etwas total Befreiendes werden, wirklich zu spüren, da ist kein festes Ich, was ich schützen muss, was kontrollieren muss, was Angenehmes immer festhalten muss, was Unangenehmes vermeiden muss. Ich kann eine innere Klarheit und Größe und Weisheit entwickeln, die einfach durchschaut, mit Hilfe zum Beispiel solcher Konzepte. Da sind nur Prozesse, da ist kein festes Ich dahinter, was letztlich durch dieses Fixieren, durch dieses Festhalten wollen, durch Anhaften, letztlich immer wieder nur Reibung mit der Realität verursacht. Und diese Reibung ist ja Leiden. Das ist oft gesagt, das Grundproblem ist, wir wollen Angenehmes festhalten und Unangenehmes vermeiden. Konkret angesetzt bei den fünf Skandhas sind das, wie gesagt, die Willensregungen. Und ein wichtiges Wort, muss ich auch noch aufschreiben, weil das finde ich ein sehr wichtiges Wort, was zu selten benutzt wird. Finde ich. Ja, vielleicht weiß jemand, was kommt. Das heißt Papancha. Und das lege ich mal zu den Samskaras. Das ist quasi eine Funktion der Samskaras. Das ist wörtlich übersetzt auch etwas wie wuchern, vervielfältigen.
Vermehrung.
Bitte?
Vermehrung.
Ja, Vermehrung. Ja.
Im Garten kann man das jetzt schön sehen, die Brennnessel und alles.
Ja, wobei, das ist vielleicht eine andere Formierung. Ich denke, hier bezieht es sich auf unsere Willensregung, wie gesagt, auf das, was wir im Geiste vornehmen, nämlich ausufern von dem, was wir da wahrnehmen und was wir damit machen. Wir erzählen uns Geschichten. Wir versuchen ja, etwas Sinn daraus zu machen von dem, was wir als Form erleben, was wir empfinden, was wir wahrnehmen. Wir können nicht anders und das macht auch Sinn, dass wir uns ein Bild verschaffen von der Welt. Das sagt diese alte Schrift, der Dhammapada, gleich im ersten Vers. Vom Geiste gehen die Dinge aus, vom Geiste, ja, alle Dinge sind Geist geworden. Ich glaube, ihr kennt die Stelle, ich habe sie jetzt gerade nicht so parat. Soll aber sagen, dass der Geist letztlich den Dingen vorangeht. Wir entwerfen unsere Welt im Geiste. Mit, wie gesagt, diesen Aspekten dabei. Und das macht Sinn, nur wir übertreiben maßlos. Und das ist der springende Punkt. Es macht Sinn zu unterscheiden, dass ich hier bin und ihr seid da. Oder dass das Holz ist und ich da nicht mit dem Fuß gegentreten sollte. Dieses alles zu unterscheiden ist sinnvoll und richtig und wichtig. Aber wo es komplizierter wird oder wo wir uns eben alle selber mit Schaden zufügen, in unterschiedlichen Kombinationen, sind eben diese vielen Beurteilungen, Bewertungen, Missdeutungen von wie guckt der oder oh, das war wieder so und oh, immer bin ich so. Und jeder hat Geschichten über sich und andere Menschen und verbeißt sich unter Umständen darin. Und ich glaube, ich brauche nur ein großes Beispiel erwähnen. Jeder, könnte ich mir vorstellen, hat da schnell eine Erinnerung, was er so an eigenen Gewohnheiten im Geiste hat. Ja, bestimmte Dinge doch fest ein bisschen zu verteidigen. Und da gibt es drei Hauptpaneele für Papancha, laut dem Buddha. Das sind einmal so Ansichten, was ich gerade beschreibe, von der Welt letztlich, dass die Dinge alle, die ich angenehm finde, auch mir zustehen oder was es für Ideen alles gibt über die Welt. Dass ich es verdient habe, dies und jenes zu haben oder andere haben es nicht verdient oder eine Idee über Gerechtigkeit oder über das ideale Gesellschaftssystem. Es macht, wie gesagt, alles Sinn zu denken, aber wir müssen aufpassen, dass wir das, was wir uns erdenken, nicht für die Wirklichkeit halten. Das ist eben das, wo es wehtut. Also ein Kanal sind diese Ansichten. Der zweite Kanal ist eben das Verlangen, die Vorlieben, Gewohnheiten. Jeder kennt das, dass er lieber entweder Tee trinkt als Apfelsaft oder lieber einen Keks isst als Schokolade. Vorlieben sind schön und gut, darf man haben, aber festhalten, sich verbeißen an Vorlieben. Oh, wenn ich heute meine Schokolade nicht kriege, werde ich sauer. Als ein Beispiel. Oder wie viele Entsprechungen es gibt, wenn ich diesen Film nicht sehen kann und das Buch muss ich unbedingt haben oder diese Freundin oder das Geld, den Job. So, jeder hat Verlangen nach etwas, was er meint, ihn glücklich zu machen. Und unterscheiden muss man. Wir haben Vorlieben, wir müssen ja auch Entscheidungen treffen und das ist in Ordnung. Aber wenn wir sagen, nur so geht es, dann ist es eben nicht mehr wirklich im Einklang mit den Dingen, wie sie sind. Nämlich, dass wir nicht Herr aller Dinge sind. Und der dritte Kanal eben für Papancha nach Ansichten und Verlangen ist eben Dünkel. Und Dünkel klingt ein bisschen altmodisch, das sind aber so diese vielen Möglichkeiten, sich zu vergleichen, besser zu sein als andere oder schlechter. Oder sich dauernd eben zu beurteilen, oh, kann ich so sein und bin ich so oder kann ich gut meditieren, kann ich schlecht meditieren. Auch da ist in gewissem Maße alles in Ordnung, über sich ein Bild zu kriegen, aber sich festzuschreiben und zu sagen, so bin ich und so bleibe ich, das kann ganz gefährlich werden, ja, dann wird das zwangsläufig wehtun. Manche, und da habe ich vorhin in der Meditation auch mal nachgeprüft, erlauben sich nicht, bestimmte Dinge zu entfalten, vielleicht sogar mit Gefühl und liebevolle Güte, weil es fühlt sich vielleicht nicht echt an oder es darf nicht, wie auch immer. Jeder kennt wahrscheinlich seine Blockaden oder Knoten und die entstehen oftmals durch verfestigte Erfahrungen, die wir einfach nicht loslassen können, die wir nicht sein lassen können. Und ich kann das jetzt alles nur auf der prinzipiellen Ebene ja andeuten. Das ist eben die Überschrift für das, was jeder für sich individuell, wenn er will, anwenden muss. Dieses Untersuchen. Wo mache ich meine Bilder fest von mir, von der Welt? Wo habe ich Dünkel? Wo habe ich Verlangen? Und wo fange ich an, diese Vorstellung zu sehr zu unterteilen? Denn hier bin ich, das ist mein, das bist du, das ist dein. Und diese Dualität immer mehr zu vertiefen zwischen den einzelnen Objekten und hier bin ich, das Subjekt, was alles wahrnimmt und beurteilt und einordnet. Das sind viel dynamischere Prozesse, als wir sie auf der Oberfläche leben. Und da hat jeder von uns die Möglichkeit, mehr loszulassen, zu durchschauen, mit Achtsamkeit zu erleben, wie diese Prozesse funktionieren, dass wir so sehr deuten und denken und fixieren eben. So eine Abfolge, was man machen kann, ist eben erstmal diese Prozesse wahrnehmen, dass letztlich das passiert, oh, ich habe wieder diese Idee von mir oder von dem anderen, dass ich das auch erstmal anerkenne, dass ich diese Festschreibung oder dieses Festhalten an den Tag lege und dass ich dann aber auch mit Wohlwollen und Neugier das untersuche und erforsche, wie fühlt es sich an, und dann kommt das sehr in den Bereich der Meditation, dass ich in der Meditation erleben kann, wie bestimmte, manchmal sagen wir Hindernisse, auftauchen, die mit bestimmten Bildern über uns einhergehen. Sei es, dass jemand uns permanent innerlich auf den Geist geht, so im wahrsten Sinne des Wortes, oder dass wir etwas haben wollen, was wir schon so lange haben und was uns besetzt, oder wir haben etwas erlebt, wir spielen es immer wieder durch im Geiste und perpetuieren es bis zum Gehtnichtmehr, obwohl es längst vergangen ist. Ich denke, auch da muss jeder individuell sehen, was passiert. Aber nach diesem Wahrnehmen und Anerkennen und dem Interesse daran gilt es sich auch zu sagen, das bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst, das gehört nicht mir, was ich wahrnehme. Und das ist eine Übung, die eben den Buddha-Dharma besonders ausmacht. Dieses wirkliche Durchschauen versuchen, auch wenn es erstmal vielleicht ein befremdliches Sagen ist, dies bin nicht ich, das ist nicht mein Selbst, das gilt es auf Erfahrungen konkret anzuwenden. Und da gibt es spezielle Meditationen, die das ermöglichen und wo man sich üben kann, sich immer mehr im Loslassen, im Seinlassen zu üben, dass das, was ich erfahre, sehr wohl gültig ist und dass es passiert und dass da Erfahrung passiert, aber dass ich nicht Papancha da Geschichten von mache, die nicht mehr der Realität entsprechen. Wenn uns das mehr und mehr gelingt, dann werden wir eben dieses Anatta verwirklichen können. Diese Verwirklichung von dem klaren Sehen, da ist kein festes Selbst, was der Buddha als das Befreiende in seiner Erleuchtungserfahrung beschrieben hat. Im Laufe der Zeit ging diese Lehre von Anatta weiter und weiter in verschiedene Untersuchungen, sodass der Begriff Leerheit mehr und mehr an diese Stelle gekommen ist, Shunyata. Der Buddha hat auch von Leerheit schon gesprochen, aber der hat hauptsächlich von der Nicht-Substanzhaftigkeit des Selbst gesprochen. Und letztlich ist es egal, womit wir anfangen, ob wir uns untersuchen, gibt es ein festes Selbst oder sind alle Dinge letztlich, die wir erleben, ob Objekte oder Prozesse oder was auch immer, leer von einer definierbaren Größe, von der wir sagen können, das macht dieses Ding aus, das ist die Essenz von etwas. Dieses Denken in Essenzen, und das wird jetzt ein bisschen philosophisch vielleicht, das ist etwas, was der Buddha durchschaut hat, als eine sehr oberflächliche Wahrnehmung der Welt. Die Dinge brauchen zwar ihren Namen, aber letztlich, weil wir die Sprache gebrauchen, verdinglichen wir auch die Dinge und halten das, was wir mit Worten benennen, für die Wirklichkeit selber. Und das wieder zu lösen, die Sprache zu durchschauen, zu sagen, dass ich, was ich so provisorisch benutzen kann, ist letztlich ein fließender Prozess. Man könnte eher sagen, das Ich ist ein Verb, wir Ichen sozusagen, hat das mal jemand beschrieben. Und diese Erkenntnis von dem Nicht-Selbst aller Phänomene, das ist im Grunde das, was letztlich uns ermöglicht, in eine wirklich realistische Beziehung zu aller Erfahrung zu stehen und Leiden zu überwinden. Und da kann man eben ganz klein im Hier und Jetzt anfangen, jedes Begehren, jedes Ablehnen von was auch immer versuchen, auf diese Weise zu durchschauen, wie ich es gesagt habe, anerkennen, dass es da ist, Interesse haben und letztlich wissen, es handelt sich nicht um ein festes Selbst, was hier das Ganze erlebt. Ganz zum Schluss wollte ich, ja, ich wollte fast sagen als Beweis, aber nein, nicht als Beweis, als weiteren Beleg dieses Herzsutra benennen. Das habt ihr sicher auch schon alle gehört. Im Rahmen einer Puja habt ihr das wahrscheinlich rezitiert. Und es fängt an mit der Beschreibung. Als der Bodhisattva des Mitleids die vollkommene Weisheit erlangt hatte, sah er die Leerheit aller fünf Skandhas und sprengte so die Fesseln, die ihm Leiden verursachten. Und das ist quasi das Konzept, was uns das ermöglicht.
Ja, danke. Vielen Dank.
Gerne.
Das ist Ihre, ja. Wir müssten dann gerade überlegen, wie wir